Ja, ich stehe hier als eine Schwester, Glaubensschwester unter Glaubensschwestern, aber es sind Frauen mitten unter uns, die länger durchgehalten haben im Glauben, die mehr erduldet haben und die an Jesus festgehalten haben, obwohl das Leben schwer wurde. Petra, werde dich jedes Mal loben, dass du da bist, freue mich. Petra, ich habe nicht ein Wort der Klage gehört in den letzten 2 oder 3 Jahren von dir oder Beschwernis, obwohl du dein Kurzzeitgedächtnis verloren hattest oder große Teile. Aber mit den Medikamenten hast du ein bisschen angegeben. Du hast gesagt, du nimmst 13, aber du nimmst nur 11, glaube ich. Ja, Gabi ist unter uns und ist mitten in der Gemeinschaft. Das stärkt uns. Und wir dürfen uns anlehnen daran und dürfen aufschauen an der Stärke unserer Schwestern. Und auch Dagmar, wo ist Dagmar? Da, Dagmar. Dagmar ist da. Und während wir, auch die älteren Schwestern, uns anlehnen können an die Frauen, die schon länger im Glauben waren, so musste Dagmar sich das alles von Jesus holen, viele Jahre. Ne? Und sie haben sich bei dir angelehnt, die Frauen. Und ja, das war so. Und du bist bei Jesus geblieben und stark geworden daran. Wir haben heute nochmal zum zweiten Mal das Thema Jüngerschaft. Das hat mich beschäftigt. Aber ich möchte 2 Sachen vorausschicken. Nochmal und bete nochmal. Jesus, wir sind deine Frauen. Es ist dein Wort, was du zu den Menschen sprichst. Und es ist die Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast. Und so bitten wir dich, offenbare dich, zeige dich mitten unter uns. Wir wollen dich anschauen. Wir wollen deine Stimme hören, denn unsere Seele dürstet danach, nach diesem Leben, nach dieser Lebensqualität, nach Hoffnung und Glaube, nach der Verwandlung im Alltag. Ja, danke, dass du mitten unter uns bist. Ich wollte noch mal fragen, ist das Mikrofon richtig so oder kann ich das so machen und seitlich, dass mir das nicht so vor der Gummel ist? Okay. Ja. Ah, gut, okay. Ja, dann wünsche ich mir und hoffe immer, dass auch Frauen unter uns sind, die Jesus nicht kennen, noch nichts von ihm gehört haben oder nur ein bisschen was von ihm gehört haben, weil wir hören hier vom Evangelium. Und das Evangelium heißt gute Botschaft von Gott. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht, weil gute Botschaft von Gott heißt tatsächlich, wir hören Gutes von Gott, es gibt Hoffnung und Glauben. Die schlechte Nachricht ist, dass es Erschütterungen für unser Leben mit sich bringen kann. Ihr habt schon mal gehört, im Mittelalter, kurz bevor ein Mann kam, Kopernikus, dachten die Menschen, die Erde wäre eine Scheibe. Und sie dachten auch, die Erde wäre der Mittelpunkt und die Sonne würde sich drumherum drehen. Dann kamen einzelne Menschen in das Leben der Menschheit und die haben sie eines Besseren belehrt und die Menschheit erschüttert dadurch. Und so ist es auch. Während wir denken, die Menschheitsgeschichte existiert in sich und geht irgendwie wie ein gerader Pfeil in die Zukunft, so ist es in Wirklichkeit so, dass die Menschheitsgeschichte sich um Jesus Christus, um diesen einen Mann, Gott, der auf die Erde kam, dreht. Und auch mit mir selber, auch ich kann erschüttert werden, weil mein Bild von mir selber, das ich habe, wenn Gott mir zeigt, wie sein Bild von mir ist, dann kann ich ganz schön erschüttert werden. Aber dennoch ist es gute Nachricht von Gott. Das ist das eine, was ich vorweg schicken möchte. Und das zweite ist, das kommt euch vielleicht erstmal komisch vor, aber ich habe es so auf dem Herzen, wir sind Frauen und wir sind Jüngeren als Frauen. Wir folgen Jesus als Frauen nach. Und Gott hat auch in 1. Mose gesagt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf sie als Mann und Frau. Dass wir als Mann und Frau geschaffen sind, ist, oder dass wir als Frauen geschaffen sind, ist offensichtlich. Hier, man sieht es. Ja, man sieht es hier. Ne? Wir nehmen uns als Frauen wahr und auch das wird heute erschüttert. Und das ist das, was ich nochmal vorweg schicken möchte. Gott hat den Zugriff auf die Gene. Bevor das Kind entsteht, er hat uns diesen Zugriff verweigert. Es ist außerhalb unseres Zugriffs. Aber wir Menschen tasten das trotzdem an. Und wir denken, mit meiner Identität als Frau komme ich klar. als Christen in der Gemeinde Gottes ist das sonnenklar, wir orientieren uns am Wort Gottes. Aber mitten unter uns haben mindestens zwei Frauen gesessen, die einen Kampf ihres Lebens geführt haben um die Identität in ihrem Inneren als Frau. Und sie sind damit nicht ans Licht gegangen. Das muss man nicht sagen. Aber ja, sie haben innerlich gekämpft, haben es im Verborgenen gehalten und sind daran ein Stück weit verloren gegangen in dieser Suche. Und es gibt eine Bewegung unter uns, die heißt Gender Mainstream, habt ihr vielleicht schon mal gehört aus den Medien. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich irgendwie nachzuvollziehen. Die reden nämlich von einem biologischen Geschlecht und von einem sozialen Geschlecht. Das biologische Geschlecht ist das, was festgelegt ist, und das soziale Geschlecht ist aber das, was im Wandel ist. Nämlich die Identität, die wir haben, wird nicht mehr nach unserem biologischen Geschlecht ausgelebt oder braucht nicht mehr nach unserem biologischen Geschlecht ausgelebt werden. Und genauso wird aber auch dieses biologische Geschlecht, was wir haben, dass wir eine Frau sind, wird erschüttert zurzeit. Und es gibt immer wieder Frauen, wie auch Männer, die damit hadern. Und ich wollte nur sagen, wenn das so ist und es jemand hört heute Morgen in irgendeiner Weise, dann möchte ich euch bitten, Gott hat Orientierung, Klarheit und Heilung in seinem Wort, und unter den Schatten seiner Flügel ist Heilung für Menschen, die dort mit ihrer Identität als Frau ins Schwimmen kommen. Es ist nicht so weit weg, wie wir denken. Ja, es ist mitten unter uns. Ja, und wir wollen uns auch als Frauen heute Morgen mit Jüngerschaft als Frau beschäftigen. Und habt ihr Bibeln mit? Wir gehen in das Buch Ruth. Dort habe ich diesen einen ganz berühmten, bekannten, oft zitierten Hochzeitsvers gefunden, wo ich dachte, wow, das gibt's gar nicht. Da ist das ganze Evangelium drin und da ist Jüngerschaft drin. Den möchte ich mit euch angucken. Jüngerschaft bedeutet ja, wenn man mal eine offizielle Definition liest, ein Jünger ist ein begeisterter Anhänger einer Person. Wir sind die begeisterten Anhänger der Person Jesu Christi. Wir sind in Ruth 1, Vers 16 und 17. Ich lese ihn mal. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch und da will ich auch begraben sein. Und der Herr tue mir dies und das, und nur der Tod wird mich von dir scheiden. Wer kennt die Geschichte nicht? Wer hat sie noch nicht gelesen und noch nichts davon gehört? Wie ist es mit dir? Kennst du die Geschichte? Nein. Du auch nicht. Okay, schön. Oh, es ist so eine schöne Liebesgeschichte. Leute, wenn ihr Liebesgeschichten liebt, das ist eine saubere, reine, gute Liebesgeschichte. Müsst ihr mal nachlesen. Kurz den Anfang der Geschichte. Eine Familie, ein Mann, eine Frau, zwei Söhne, ziehen wegen der Hungersnot aus ihrem Heimatland raus in ein Land, nach Moab, von dem Gott gesagt hatte, sie sollen nicht dahin ziehen, weil es dort nämlich Götzen, andere Götter gab. Sie hatten aber an dem lebendigen Gott Jahwe festgehalten. Sie machen es trotzdem, ziehen dorthin, und dort passieren viele traurige Sachen. Die Frau heißt Naemi. Der Mann stirbt, die beiden Söhne sterben, und Naemi als Schwiegermutter sozusagen bleibt über mit zwei Schwiegertöchtern. Dann hören sie in diesem Land, im Moab, dass die Hungersnot zu Ende ist und sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren können, was sie dann auch tun. Die machen sich also auf den Weg, und die beiden Schwiegertochter, Orpa und Ruth heißen sie, gehen mit, weil sie ja auch keine Männer mehr haben. Und dann sagt die Naemi: Ach, kommt nicht mit mir mit, ich habe keine Söhne mehr, ihr bleibt ledig, ne? Was soll's, ne? Bitte kehrt um, ich kann euch keinen Mann beschaffen, wir wissen nicht, was in meinem Heimatland wird, kehrt wieder um, vielleicht findet ihr da nochmal Männer. Die eine Opa sagt nach längerem Hin und Her, okay, ich gehe zurück, gut, um die es hier geht, sagt, nein, du kannst machen, was du willst, der Vers, den ich eben vorgelesen habe, ich gehe mit dir. So, sie gehen also hin und ich möchte, dass wir diesen Vers untersuchen auf Jüngerschaft. Wir schauen uns Ruth an, wir werden aber auch Jesus darin sehen und in Ruth sehen wir auch uns, wo Jüngerschaft angesagt ist. Ich habe da vier Aspekte gefunden der Jüngerschaft. Das eine ist Hingabe, das zweite ist Gehorsam, das dritte ist Ausdauer als Jünger und das vierte ist Einfachheit im Alltag. Hingabe. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wir wollen auch Jesus anschauen, weil das ist die zentrale Figur der Menschheitsgeschichte. Und wir müssen von der guten Botschaft von Jesus Christus hören. Was hat er denn überhaupt getan? Was ist da überhaupt passiert, dass Gott jemanden auf die Erde gesandt hat? Als erstes geht die Hingabe Jesus Christus an. Anastasia, weißt du, warum Jesus auf die Erde gekommen ist? Ja, das ist gut. Gott ist der Schöpfer, er hat die Menschheit gemacht. Was du aber schon gehört hast und was wir alle auch wissen, ist, dass Gott dem Menschen Entscheidungsfreiheit gegeben hat, gut oder böse zu wählen. Der Mensch hat im gewissen Sinne das Böse gewählt und das Lossein von Gott gewählt. Gott ist aber gut, er ist heilig, er ist die Liebe, er wohnt in einem Licht, wo kein Mensch hinkommen kann. Und so ist eine Trennung gekommen zwischen die Menschen und zwischen Gott. Aber weil Gott ja der Schöpfer ist und die Menschen gemacht hat, konnte er das nicht so lassen. Er hat die Menschen ja gemacht, um Beziehung zu den Menschen zu haben. Wie kam jetzt Gott aber, um das mal mit unseren menschlichen Ausdrücken zu sagen, mit diesem Dilemma klar, dass er absolut heilig und rein ist, keine Sünde, nichts Schlechtes, nichts Böses dulden kann und dem Menschen, aus dem dieses aber geworden war, dadurch, dass er sich von der Liebe getrennt hatte, wie konnten die beiden wieder zusammenkommen? Gottes Wort informiert uns darüber, dass alles Böse einen Lohn hat oder alles Böse einen Preis kostet, nämlich den Tod. Wenn wir uns trennen von Gott, der das Leben ist, verlieren wir das Leben. Wenn wir die Fähigkeit des Bösen in uns tragen und entscheiden uns für das Böse, so kostet uns das unser Leben, unser gutes, geistliches Leben, aber auch unser ewiges Leben. Gott hat das so festgelegt. Also hat Gott gesagt, dieser Preis, der gezahlt werden muss, den wir Menschen hätten zahlen müssen, ich will diesen Preis selber bezahlen. Und es hat eine Unterhaltung im Himmel gegeben und Gott hat ausgerufen und hat gesagt, wer kann das tun? Wer kann sein Leben hingeben, anstatt dass die Menschen alle diesen Preis bezahlen, will ich meinen Diener auf die Erde schicken. Wer kann das tun? Die Engel, himmlische Wesen, ein Mensch, es konnte keiner machen. Und so hat Gott gefragt, wer will mein Bote sein? Wen kann ich senden auf die Erde? Wer bezahlt den Preis? Und so ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, wie es in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird, auf die Erde gekommen als Kind. Und er hat diesen Preis bezahlt. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat den Preis für unsere Sünden als unschuldiges Opferlamm auf sich genommen. Und er ist hingegangen auf die Erde. Gottes Gedanke war, ich gehe auf die Erde, ich suche die Menschen, ich nahe mich den Menschen durch meinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus hat diese Hingabe an seinen Vater gehabt. Wo deine Gedanken sind, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Mit uns ist es genauso. Ruth hat das ausgesprochen. Es ist Hingabe an einen Menschen. Das gehört immer zusammen, Hingabe an Gott und Hingabe an Menschen. Und Ruth hat das ausgesprochen. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Wir können uns auch entscheiden. Wir müssen gehen. Und zwar verlassen wir das Volk, das ohne Gott lebt, um es mal so offiziell zu sagen, und gehen zu diesem Volk, das mit Gott lebt. Das ist auch der zweite Punkt, was Hingabe angeht. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Jesus hat sich mit uns identifiziert. Wenn du dir vorstellst, einen saftigen Apfel vorstellst und die Augen zumachst, dann siehst du diesen saftigen Apfel. Aber du hast ihn noch nicht, du kannst ihn noch nicht anfassen. Was Gott gemacht hat, er hat gesagt, damit wir uns Gott vorstellen können, wie sein Charakter ist, wie er lebt, hat er seinen Gedanken mit Fleisch bekleidet und in eine Person gepackt, in Jesus Christus. Das Wort Gottes, der Gedanke Gottes wurde Fleisch. Gott hat Jesus Christus eine Stimme gegeben. Er hat ihm Hände gegeben, mit denen er Menschen geheilt und berührt hat. Stimmbänder, um Worte zu reden. Gott hat das, was man sich vorstellen kann, den Gedanken, das Gute, was man jemand tun will, das hat er materiell werden lassen. Ruth hat auch ihr Volk verlassen. Sie ist von dem Volk, wo andere Götter waren, ist sie hingegangen zu dem Volk, wo dieser eine Gott war, der sehr persönlich ist und der das Volk und auch die Menschen liebt. Dieses Volk, zu dem auch ich hingegangen bin, vor 35 Jahren, ich habe mein Volk verlassen, was das Volk war, ganze Menschheit, ein Teil der Menschheit, die ohne Jesus Christus und ohne Gott leben, bin ich hingegangen zu diesem Volk und zu diesem Gott, der die Beziehung zu ihm wiederhergestellt hat durch Jesus Christus. Das zweite ist Gehorsam. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben sein. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Gott hat gesagt, einer oder gedacht und wusste, einer muss bezahlen für diese Sünde, für dieses Schlechte. Die Menschen sollten es nicht sein. Sie sollten ja zu Gott zurückkommen. Und Jesus hat gesagt, ich bezahle den Preis. Wo du denkst, dass jemand sterben muss, da sterbe ich auch. Und Jesus ist gestorben. Er ist am Kreuz gestorben, in Zeit und Raum, aber er ist auch auferstanden. Wo ist denn Ruth gestorben? Gucken wir mal. Das Zentrale ist, was auch Jesus gesagt hat, nicht wie ich will, wie mein Wille geschehe, sondern wie dein Wille geschehe. Und das sehen wir in Ruth. Ruth hat ja keinen Mann mehr gehabt. Wir wissen nicht, wie alt sie war, vielleicht Mitte 20, Anfang 30, sie hätte sich selber einen Mann nehmen können. Hat sie aber nicht. Sie ist bei ihrer Schwiegermutter geblieben. Sie hat angefangen, auf dem Feld zu arbeiten, damit sie ernährt werden, nachdem sie neu zurückgekommen waren nach Bethlehem. Und sie hat sich sehr, sehr bedeckt gehalten. Altmodischer Ausdruck ist keusch, sie ist keusch gewesen. Sie hat sich keinen Mann selber gesucht. Bis dann eines Tages der Gutsherr, dem all diese Felder gehörten, wo Ruth gearbeitet hat, auf sie aufmerksam geworden ist. Und er hat gefragt, wer ist denn das, der da arbeitet? Was ist das denn für eine Frau? Und dann haben sie ihm das erzählt. Und er hat das genau beobachtet, dass sie sich keinen Mann nimmt von irgendwelchen Männern, sondern dass sie sehr zurückgezogen lebt. Und als es dann Zeit ist, da sagt er ihr auch, weil er hat sich nämlich in sie verliebt und sie... Es wurde auch teilweise arrangiert. Er hat gesagt, du hättest dir einen von den jungen Männern nehmen können, aber du hast es nicht getan. Du bist ein feines Mädchen. Ungefähr hat er gesagt, sie hätte sich selber einen Mann nehmen können und sie hat es nicht getan. Was habe ich noch? Bequemlichkeit. Ruth ist darin gestorben, dass sie nicht die Bequemlichkeit gewählt hat. Sie hat Arbeit und Mühe gewählt. Sie hätte im Haus ihres Vaters sein können und Unterschlupf finden, wo Diener sind, wo die ihre Mutter noch mit für sie sorgt. Aber sie ist den unbequemen Weg zurück in das Land von der Naomi gegangen. Und dort war sie diejenige, die ihre Schwiegermutter ernährt hat, die auf dem Feld bei Sonne tagsüber arbeiten musste. Sie hat das gewählt und hat dazu ein Ja gehabt. Sie ist gestorben in ihrem Eigenwille, und hat verzichtet auf ein leichtes, oberflächliches Leben. Sie hat nämlich, wie es im zweiten Kapitel, lesen wir nämlich von der Schwiegermutter, 2,9. Nee, das ist es nicht. Ja, sie hat ein Leben gewählt an der Seite von einer Frau, die vom Leben verbittert war. Ich glaube, dass das schwer ist, wenn jemand vom Leben verbittert ist. Wenn jemand, an dem man sich eigentlich anlehnen möchte, jemand ist, der selber jemand braucht zum Anlehnen. Sie muss sich das anhören, die Geschichten, immer wieder. So wie ich jetzt von meiner Schwiegermutter, sie ist 84, ich muss mir es immer wieder anhören. Es kommt ihr alles hoch, die Geschichten aus dem Leben, die kenne ich alle schon. Ich kenne nicht nur die Geschichten, sondern ich kenne die genauen Sätze und den genauen Wortlaut, wie sie es erzählt. Sie hat ein Leben gewählt, wo sie es nicht leicht hatte. Und sie hat ihr Leben hingegeben für die Schwiegermutter. Damit sie es leichter hat, hatte Ruth es schwerer. Und so ist es auch. Einer muss immer sterben. Einer muss immer sterben. Auch mit uns ist es so. Wenn wir sehen, dass Jesus den Preis bezahlt hat, dass er gestorben ist für mich, so ist meine Aufgabe als Jüngerin, in seine Fußstapfen zu treten und auch zu wählen, für den anderen, meinem eigenen Willen zu sterben. Das ist eine harte Botschaft. Aber das ist der Weg der Nachfolge. Das andere war Bleiben und die Ausdauer. Bleiben und Ausdauer steht nie für sich alleine. Man kann zwar sagen, ach, ich guck mal in der Gemeinde, die Leute sind da ehrlicher oder die sind großzügiger oder die sind auch ein bisschen netter als die Arbeitskollegen und als die Leute, die man sonst so auf der Straße trifft, die reden mit einem, die kommen mich auch mal besuchen. Aber um Ausdauer in der Nachfolge zu haben, du kannst nur bleiben, dranbleiben, wenn du zu dem Volk gehst, das mit Gott lebt und wenn du zu Jesus Christus kommst, sonst wirst du nicht bleiben. Das geht nicht. Man hat keine Kraft dazu, weil das Leben mit Gott etwas ganz Besonderes ist. Aber die gute Nachricht von Gott ist, auch die Ausdauer und das Bleiben als Jüngerin brauchen wir nicht aus eigener Kraft tun. Weil Gott hat das gewusst. Er hat gewusst, wie wir sind, dass wir nicht durchhalten. Ich bin auch so ein 50%-Typ. Ich schaffe 50% des Wegs oder halte 50% durch in Beziehung und dann wird es schwer und dann fange ich an, meine Knie knicken ein und ich muss mich selber zur Treue rufen und Gott ruft mich zur Treue, aber ich übe dran. Die Ausdauer und die Langstrecke brauchen wir nicht alleine tun, sondern er will seinen Geist in unseren Herzen wohnen lassen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Das ist die Ausdauer. Und Ruth hat es auch getan. Sie ist den ganzen Weg zurückgegangen. Weiß nicht, wie lange das war. Die sind alles zu Fuß gegangen, die ganzen Strecken. Sie hat die ganze Ernte durchgehalten. Sie hat gewartet, bis die Stunde kam. Die Ausdauer und das Bleiben ist es, was uns zur Reife bringt als Jünger. Denn unter den Spannungen und unter den Dingen, die nicht klappen in der Langstrecke, lernen wir Geduld und Bleiben. Dann habe ich noch die Einfachheit. Als Jüngerin sollen wir eine große Einfachheit haben. Aus der Anfangszeit meines Glaubens, Dagmar weiß das sicher auch, sind wir öfter mal in so alteingesessene Gemeinden in Hannover gegangen. Will die Namen nicht nennen. Ich war ja nun gerade neu dabei, paar Wochen, paar Monate gläubig und wenn wir da hingegangen sind, gab es öffentliche Gebetsgemeinschaften. Und in diesen öffentlichen Gebetsgemeinschaften, es waren meistens Männer, beteten die so merkwürdig. Die sagten, oh Jesus. Ne? Und ja, das war noch das Harmlosere, die Hände heben. Ne? Die Stimme war es. Ne? Es war ein ganz enthusiastisch und frommes Beten, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und habe dann aber, dadurch, dass ich in einer geistlich gesunden Umgebung war, gelernt, dass man ganz einfach beten und reden darf, wie man mit seinem Freund oder mit seiner Freundin redet. Das war wunderbar. Die Einfachheit Jesu drückt sich ein bisschen anders aus. Ich will sie euch mal vorlesen, das ist wunderschön. In Philipper 2 sehen wir, wie einfach Jesus war. Er war so einfach. als Gott in Menschengestalt, dass die Menschen dachten, er wäre nur Mensch. Philipper 2, Vers 7. Ab 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, er legte sein Gottsein ab wie einen Mantel und er nahm Knechtsgestalt an, er ward den Menschen gleich. Finde ich interessant, hier steht sogar das Wort gleich und nicht selbst, also gleich ist ähnlich und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Er war so vollkommen in diesem Menschenkleid, dass viele sagten, das ist nur ein Mensch. Und auch heutzutage denken die Menschen immer noch, er war nur Mensch. Er war ganz einfach, dass jeder sich ihm nähern konnte. Und ein zentraler Punkt finden wir in Johannes 1. In Johannes 1, 10 bis 12 steht, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, dem gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das haben wir getan. Er kam in sein Eigentum. Ich bin in Gottes Eigentum. Die ganze Erde ist des Herrn, sagt Gottes Wort. Und ich konnte ihn erkennen. Diesen Gedanken Gottes, der sich mit Fleisch umgeben hat. Und ich habe ihn aufgenommen und gehöre nun zu dem Volk derer, die Gott lieben. Das ist wunderbar. Auch für Ruth war es ein einfaches Leben. Morgens hin aufs Feld, wir gehen hin zur Arbeit. Wir treffen Kollegen, wir treffen Chefs. Es kann als Jünger eine große Einfachheit in unserem Leben sein. Auch wo wir von Gottes Liebe weitererzählen, mit ganz großer Einfachheit. Die Mamas treffen andere Frauen von den Klassenkameraden oder im Sportverein. Ich habe im Moment so eine Tournee Arztbesuche mit Omas, mit zwei Omas, mit Opa und auch von mir selber lang verdrängte Besuche mal wahrgemacht. Und unser Arzt, der um die Ecke ist, der hat eine Sprechstundenhilfe, die heißt Esra. So, da bin ich natürlich hellhörig geworden und wir saßen beim Blutabnehmen und ich habe gesagt, oh, du hast aber einen schönen Namen. Weißt du denn, was das für ein Name ist, Esra? Ne? Und dann sagt sie, ja, der kommt bei uns im Koran vor. Und dann habe ich ihr ja, im Koran. Also sie ist Mohammedanerin, Muslima heißt das, glaube ich. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht über Esra. Und ich habe ihr erzählt, was der Esra in der Bibel bei uns ist. Und sie hat mir bei sich erzählt, das war interessant. Oder gestern war ich beim Urologen und ich muss da so eine Kur machen und dann sitzt man demütig auf dem Günnstuhl und versucht sich zu unterhalten. Ja, ja, man ist ja in einer schlechten Position. Ne? Aber die Sprechstundenhilfe, die war so süß und dann meinst du, na, was machen Sie denn am Wochenende? Das war die falsche Frage. Ja, dann habe ich ihr erzählt, dass ich zum Frauenfrühstück gehe und habe sie gefragt, ob sie das denn auch kennt. Habe ich gesagt, in der christlichen Gemeinde und so. Und dann hat sie erzählt, ja, sie geht da auch in der Gemeinde. Matthäus- und Johannesgemeinde heißt sie, aber sonst hat sie so nichts mit Kirche zu tun. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn die Evangelien kennt und dass das Johannesevangelium ein Liebesbrief Gottes an die Menschen ist. Und das war's. Einfach. Ganz einfach. Aber es war so schön, weil es war nicht nur das, was wir an Worten ausgetauscht haben, sondern wir waren uns nah, ne? Genauso wie mit der Esra. Das war eine Begegnung, es war schön, war einfach schön. Und in der Einfachheit, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. In der Einfachheit erkennen wir als Jünger Gottes Wege. Wenn wir zurückschauen, sehen wir auf einmal, so wie du es auch erlebt hast mit deiner Schwester Anastasia. Vorher, bevor du die Wohnung bekommen hast, war alles ein Berg. Und wenn du dann zurückguckst und deine Schwester sagt zu dir, oh, das muss Gott gewesen sein, dann ist es auf einmal so klar, ne? Dann ist es auf einmal so klar. Also wir können Gottes Wege als Jünger erkennen, wenn wir zurückschauen. aber auch während er es tut. Und manchmal informiert er auch, bevor er etwas tut. In Ruth 3, Vers 1 bis 4 lesen wir: Und Naomi, die Schwiegertochter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohl gehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, borfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne und gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hingelegt hat, geh hin, decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Da hat sie in die Zukunft geguckt. Sie hat eine Tür gesehen für ihre Schwiegertochter, wie sie doch noch einen Mann bekommen kann. Sie konnte es sehen. Als Jüngerin können wir das manchmal sehen. Eine Tür in die Zukunft hinein, die Gott aufmacht, wo er uns die Augen öffnet. Und so war es auch. Es ist so gekommen, wie sie hier gesagt hat. Das war die Tür, wo Gott ihr noch einen Weg, wo Gott ihr einen Mann schenken konnte. Einfachheit ist doch was Wunderbares. Das nimmt uns die Last, dass wir doch was Besonderes im Glauben produzieren müssen. Bei Jesus ist es immer einfach. Beten ist einfach mit Gott reden. Glauben ist die Sprache zwischen Gott und dem Menschen, wenn wir aus Liebe zu Gott sagen, ja, ich will dir vertrauen. Das ist ganz einfach. Und Gott hat die Einfachheit im Glauben nicht an den Intellekt und an das Verstehen geknüpft, sondern an das Herz. Ich finde das so schön, dass Gott das so gemacht hat. Es können kluge Leute glauben, es können dumme Leute glauben, es können emotionale Menschen glauben und es können nüchterne Menschen glauben. Gott hat die Einfachheit des Glaubens ans Herz geknüpft. Das ist so schön. Und so kann ich heute Morgen nur sagen, dass dieser Jesus Christus, der zu dem Volk, zu uns, der sein himmlisches Volk verlassen hat und zu unserem Erdenvolk gekommen ist, auf die Erde, der die Ausdauer hatte, bis zum Tod am Kreuz zu gehen, der nicht Gottes Willen nicht verlassen hat, der sich so weit mit uns identifiziert hat, dass er gesagt hat, Gott, dein Volk, was du gemacht hast, das ist auch mein Volk. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Ist das nicht unser wunderbarer Jesus, wo wir überzeugte Anhänger dieser Person sind? So ist es doch. Jesus ist ein wunderbarer Herr. Und wenn er sagt, welche ihn aber aufnahm, den gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen, da möchte ich euch nur einladen, kommt zu diesem Jesus Christus, der für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist, immer wieder. Und lasst uns Jüngerinnen bleiben, auch als Frauen. Es lohnt sich. Amen.